Ich habe in den letzten Monaten viel über die Geschichte der Mennoniten gelesen und es gibt sehr viele, die Mennoniten, das ist ja eine Kirche, die schon 500 Jahre alt sind, und in diesen 500 Jahren haben sie sehr viel Wirken des Heiligen Geistes erlebt, aber es gibt auch einige Ereignisse, wo man sich so fragt, wo war der Heilige Geist da? Im 18. Jahrhundert lebten sehr viele Mennoniten in Danzig. Danzig ist gehört heute zu Polen. Und dort gab es ein sehr spezielles Problem. Ein Mann kam in die Gemeinde und er hatte eine Krankheit, bei der sind ihm die Haare ausgefallen. Und Perücken waren ohnehin gerade Mode, also kam er mit Perücke in den Gottesdienst, um einfach sein bloßes Haupt zu bedecken. Nun gab es einen Ältesten in der Gemeinde, ein gewisser Hendrik van Duren, und der fand das ganz schlimm, dass dieser Mann mit Perücke in den Gottesdienst kam. Und er verweigerte ihm das Abendmahl, also er durfte nicht am Abendmahl teilnehmen, weil er eine Perücke trug. Der Älteste dachte nämlich, dass das Tragen von Perücke ein Ausdruck von Eitelkeit sei und das wäre nicht gut für einen Christen und schon gar nicht für einen guten Mennoniten. Und in der Gemeinde kochte ein Streit hoch. Über 14 Jahre lang schrieb man Briefe nach Amsterdam und bat die Gemeinde dort, wo die Mennoniten herkamen, um Rat, wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Die Amsterdamer Gemeinde sah das alles ein bisschen lockerer und meinte, der könnte doch am Abendmahl teilnehmen, aber der Älteste wollte nicht locker lassen. Und mittlerweile gab es noch ein paar mehr Leute, die Perücke trugen, denn wie gesagt, es war Mode. Und am Ende wurde der Streit so heftig, dass die Perückenträger sich beim Stadtrat in Danzig beschwerten über den Ältesten und das Ganze eskalierte und der Älteste wurde unter Hausarrest gesetzt. Da stritt die Gemeinde noch mehr, denn es war ja völlig unerhört, dass der weltliche Stadtrat sich in innergemeindliche Konflikte einmischte. Am Ende schickte die Gemeinde in Amsterdam einen besonnenen Bruder, der den weiten und gefährlichen Weg über die Ostsee auf sich nahm, um nach Danzig zu kommen und den Streit zu schlichten. Und es gab schließlich einen Kompromiss. Der kranke Bruder konnte seine Perücke weitertragen. Aber wenn dieser Älteste das Abendmahl austeilte, dann würde er einfach darauf verzichten, teilzunehmen. Und so war der Streit gelöst. Aber man fand neue Themen zum Streiten. Ende des 18. Jahrhunderts wanderten viele Mennoniten dann in die Ukraine und Südrussland aus. Und dort gab es einen neuen Streit, denn es passierte etwas ganz, ganz Unerhörtes. Bisher hatte man schön einstimmig in der Gemeinde miteinander gesungen. Doch nun, und könnt ihr euch das vorstellen, es wurde der vierstimmige Gesang eingeführt. Viele in der Gemeinde fanden das total schön, dass man jetzt so schön harmonisch miteinander sang. Aber es gab Brüder und Schwestern, die kamen damit überhaupt nicht zurecht. Sie hatten bestimmt noch andere Kritikpunkte an der Gemeinde und fanden die Gemeinde insgesamt zu modern und zu weltlich. Aber dieser vierstimmige Gesang, den fanden sie so schlimm, dass sie beschlossen auszuwandern nach Kanada, wo sie dann wieder schön einstimmig zusammen singen konnten. Ja, wir lachen vielleicht über diese Geschichten. Aber ich habe auch schon viele Streitereien in Gemeinden erlebt, auch die ich so besucht habe. Und ich habe so eine Ahnung, dass manche der Streitereien, die wir so haben, bei unseren Nachfahren auch Kopfschütteln und Schmunzeln auslösen werden. Ich habe auch erlebt, dass über Mode gestritten wurde. Nicht über Perücken, aber andere Dinge. Wir haben nicht über den vierstimmigen Gesang gestritten, aber auch über Musik, vor allem über das Schlagzeug. Wir haben gestritten über die Frage, dürfen Frauen predigen? Und ihr seht, unsere Gemeinde hat eine Antwort gefunden, aber ich weiß, in anderen Gemeinden dürfte ich hier nicht vorne stehen. Wir haben gestritten über den Umgang mit Alkohol, über den Umgang mit Corona-Maßnahmen und über die Taufe. Und was meint ihr, wie viel man über die Taufe streiten kann? Und vor allem über den Umgang mit Menschen, die auf die eine oder andere Weise getauft wurden. Warum streiten wir so viel? Und warum streiten wir manchmal so viel über so Nebensächlichkeiten, als hinge unser Leben daran und unser Heil? Es gibt die These, dass 80% unserer Theologie Biografie ist. Also 80% unserer Theologie ist Biografie. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und verstehen, oder wie wir die Bibel lesen und verstehen und was wir für wichtig halten in unserem Glauben, das ist geprägt von unserer Biografie, von unserer Kultur, von unserer Familie, unserer Herkunft und unseren Erfahrungen. Nehmen wir mal unsere Kultur. Ich bin mir sicher, dass ihr Venezolaner Dinge seht bei uns Deutschen, wo ihr denkt, so kann man das doch nicht machen. Und umgekehrt sehen wir Deutschen Dinge bei den Venezolanern, wo wir denken, so geht das doch nicht. Aber auch jede Familie hat ihre eigene Kultur, ihre eigene kleine Kultur des Zusammenlebens innerhalb einer großen Kultur. So wie wir aufwachsen, das finden wir normal. Und wenn andere das anders machen, kann das sehr verstörend sein. Und das merkt man vor allem, wenn zwei Ehepartner zusammenfinden, die sehr unterschiedliche familiäre Kulturen haben. Da wird man sehr herausgefordert. Aber auch unsere Erfahrungen, die wir während unserer Kindheit, unserer Jugend, in unserem Leben einfach machen, prägen sehr, wie wir denken und vor allem auch, wie wir glauben. Ich hatte in der Grundschule zum Beispiel einige muslimische Kinder und meine beste Freundin war Kurdin. Wenn ich Muslimen jetzt begegne, denke ich vor allem zuerst an Freundschaft, weil das habe ich erlebt. Aber ich weiß, dass andere dort auch andere Dinge erlebt haben und dann sehr kritisch gegenüber Muslimen sind und sie als schwierig wahrnehmen, weil sie es vielleicht so erlebt haben. Und auch in der Gemeinde haben wir schon gestritten über Hilfe von, wie wir einem Moslem helfen. Und ich denke, dass die Bibelverse, die wir da als Argumente brachten, vielleicht gar nicht am Ende das waren, was wirklich unsere Argumente waren, sondern die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Weil so prägt unsere Kultur, unsere Herkunft, ja, unsere Erfahrungen, wie wir glauben, aber auch wie wir anderen begegnen. Und das Problem ist, dass unser Denken eingeengt wird und leider oft auch unsere Liebe zu anderen. Und das ist nichts Neues. Das haben die Mennoniten in ihren 500 Jahren Geschichte erlebt, aber das haben auch die Christen in Jerusalem erlebt. Und wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die auch ganz schön eng waren in ihrem Denken. Stellt euch mal vor, wir hätten ein Gemeindefest und wir könnten per Zeitmaschine zurück an das erste Pfingstfest reisen und ein paar von den ersten Aposteln einladen. Petrus, Jakobus, Johannes. Ich glaube, die wären gar nicht auf unser Gemeindefest gekommen. Allein schon unser Essen ist völlig inakzeptabel. Wir machen viele Gerichte mit Schweinefleisch. Wir wissen zwar, was glutenfrei ist und laktosefrei, aber wie man nach jüdischem Gesetz kocht, ganz korrekt das Essen zubereitet, wer weiß das von uns? Und gerade was das Essen angeht, waren die ersten Christen, die alle Juden waren, das war denen so wichtig, dass sie sich gar nicht mit uns an den Tisch gesetzt hätten. Wir wären viel zu unrein für sie gewesen. Und so ist die Gemeinde in Jerusalem gar nicht auf die Idee gekommen, Gemeinschaft mit Leuten zu haben, die anderen Kulturen angehörten. So wie wir, egal ob Deutsche oder Venezolaner. Aber der Heilige Geist möchte das verändern. Und in Apostelgeschichte 10 lesen wir dann folgende Geschichte und ich gebe sie jetzt mit eigenen Worten wieder, aber ihr könnt sie natürlich dann auch nachlesen. In Apostelgeschichte 10. Es gibt einen römischen Hauptmann mit Namen Cornelius. Und dieser Mann sucht Gott. Er tut viele gute Dinge und er betet zu Gott und sucht Gott. Und während er betet, erscheint ihm ein Engel. Und dieser Engel sagt, Gott hat dich gehört. Schicke deine Leute nach Joppe, in eine Stadt, die namens Joppe, und suche dort Petrus und lade ihn zu dir ein. Und Cornelius macht das. Ist natürlich ein Weg und die Diener des Cornelius sind unterwegs. Während dieser Zeit ist Petrus in Joppe. Und man muss dazu sagen, Petrus wäre bis dahin nie zu einem Römer ins Haus gegangen. Seine Kultur, seine Prägung, seine Erfahrungen, die verbieten es Petrus, mit einem unreinen Schweinefleisch essenden Heiden an einem Tisch zu sitzen, sogar das Haus zu betreten. Außerdem hat er die Erfahrungen gemacht als unterdrückter Jude, dass die herrschenden Römer ziemlich böse sind. Und er hat gelernt, Römer zu hassen. Aber der Heilige Geist möchte das verändern. Petrus sitzt also nichtsahnend in Joppe im Haus. Er wartet auf das Mittagessen und ist gerade ziemlich hungrig. Und während er wartet, geht er auf das Dach des Hauses, um zu beten. Und da sieht er in einer Vision, dass der Himmel sich öffnet und ein Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Und in diesem Tuch sind lauter unreine Tiere. Reptilien und Vögel, alles Tiere, wo Petrus weiß, die sind unrein, die darf man auf keinen Fall essen, die er wahrscheinlich sogar ziemlich eklig findet, weil er das so gelernt hat. Und eine Stimme sagt ihm, nimm diese Tiere und iss sie. Und Petrus ist ganz entsetzt. Diese Vision erscheint nochmal und nochmal. Und eine Stimme sagt ihm, weil Petrus sagt, das sind unreine Tiere, die kann ich überhaupt nicht essen. Und eine Stimme sagt ihm, was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Petrus ist sehr verwirrt, weil das passt überhaupt nicht zu dem, wie er glaubt und zu dem, was er bisher gelebt und erlebt hat. Und während er noch ganz verwirrt darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich, sagt der Heilige Geist zu ihm, da sind Menschen an der Tür, die wollen mit denen die reden, die habe ich geschickt, geh mit ihnen mit. Und tatsächlich gerade in diesem Moment klopfen die Diener des Cornelius an die Tür und fragen nach ihm und Petrus weiß, mit denen muss ich mitgehen. Auch wenn er bisher nie zu einem Römer gegangen wäre, er ist vorbereitet, er weiß, das ist von Gott. Und er geht mit zu Cornelius, in Cornelius' Familie. Cornelius hat seine ganze Verwandtschaft, all seine Freunde eingeladen. Das ganze Haus ist voller Römer. Und die wollen alle von Jesus hören. Also erklärt Petrus ihnen das Evangelium von Jesus. Und die Cornelius und seine Familie lassen sich überzeugen, die wollen an Jesus glauben. Und während Petrus noch redet, kommt der Heilige Geist auf sie. Genauso wie über die jüdischen Christen Pfingsten. Und Petrus und seine jüdischen Begleiter sind total überrascht. Die haben das bisher überhaupt nicht für möglich gehalten, dass ihr Glaube auch für Römer gilt. In ihrer eigenen kulturell-religiösen Prägung und den Erfahrungen mit den Römern war es für die ersten Christen undenkbar, dass die Nachricht von Jesus auch für Römer gilt, geschweige denn für die germanischen Barbaren im hohen Norden. Also, aber als sie sehen, dass der Heilige Geist auf die Römer kommt, da taufen sie sie auch. Und diese Geschichte ist ein Beispiel, wie der Heilige Geist das Denken von Petrus weitet. Ein Denken, das von seiner Kultur, von seiner Herkunft, von seinen Erfahrungen beschränkt war. Der Horizont wird erweitert. Und diese Horizonterweiterung passiert in der Apostelgeschichte gleich an mehreren Stellen. Petrus macht die Erfahrung mit Römern, Paulus predigt den Griechen und erlebt das ganz ähnlich. Philippus geht nach Samarien und erlebt auch, dass die Samariter beginnen, an Jesus zu glauben. Und voller Staunen sehen die jüdischen Christen, dass all diese anderen Völker, die Samariter, Römer, Griechen, dass sie genauso wie die jüdischen Christen den Heiligen Geist empfangen. Und für manche jüdische Christen ist das eine Zumutung, dass nun Leute zum Glauben kommen, dass sie aus einer anderen Kultur kommen. Und es gibt auch Streit, weil diese Begrenzung in den Köpfen ist. Als Petrus zurück zur Gemeinde nach Jerusalem kommt, kriegt er erstmal Vorwürfe zu hören. Wie konntest du nur zu einem Römer in die Gemeinde gehen, ins Haus gehen? Das geht doch nicht, die sind nicht wie wir. Die können doch nicht einfach zu uns gehören. Aber Petrus erzählt diese Geschichte nochmal und das ist interessant in Apostelgeschichte 11, wie die ganze Geschichte nochmal erzählt, wie Petrus sie dann der Gemeinde erzählt. Und die Gemeinde freut sich. Sie lässt sich überzeugen und freut sich darüber, dass Gott auch Nichtjuden mit in seine Gemeinde aufnimmt. Petrus kann ihnen glaubhaft machen, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat mich so geführt. Gott will das so. Und so kann die Gemeinde anfangen, die Begrenzungen in ihrem Denken zu überwinden und diese heidnischen Christen als Brüder und Schwestern annehmen. Und so ist es möglich, dass der Glaube immer weitergegeben wird. Und irgendwann mal kommt der Glaube bis zu uns Germanen hier im hohen Norden, zu den Sachsen, zu den Slawen, zu den Iberern im heutigen Spanien. Und so wird es möglich am Ende, dass wir alle dazugehören können. Und die Geschichte von Petrus und Cornelius ist ein Beispiel, wie der Heilige Geist Begrenzungen in Köpfen sprengt und Horizonte weitet. Und heute haben wir immer noch Begrenzungen im Kopf. Wir haben andere Begrenzungen als die Gemeinde in Jerusalem, aber wir haben Begrenzungen. Von unserer Kultur, von unserer Prägung, von unseren Familien, unseren Erfahrungen. Das sind Begrenzungen, die unseren Glauben einengen, aber auch wie wir andere lieben und wie wir unseren Glauben mit anderen teilen. Ich habe eine Erfahrung gemacht dieses Jahr. Ich war im Februar auf einem Seelsorgewochenende für Mitarbeiter von christlichen Schulen. Und auf diesem Seelsorgewochenende war ich unter lauter evangelischen Christen. Und ich muss sagen, dass ich auch sehr viele Vorurteile gegenüber der Art hatte, wie sie ihren Glauben leben. Ich hatte bisher auch viele Vorurteile gegenüber Liturgie, weil ich Liturgie oft als sehr aufgesetzt empfunden habe, als sehr steif, als nicht sehr von Herzen. Aber während dieser Woche hatten wir Andachten, immer früh, mittags, abends, sehr liturgische Andachten. Aber in diesen Andachten habe ich eine ganz tiefe Spiritualität entdecken können. Und ich habe Gott auf eine ganz andere Weise erleben können in diesen Ritualen. Und das hat mich sehr berührt auch, weil ich gemerkt habe, dass ich bisher auch eine Begrenzung hatte durch meine Vorurteile gegenüber dieser Art, sein Christsein zu leben. Eine besondere Erfahrung war auch eine Andacht im Meißener Dom, wo 40 Kantoren der evangelischen Landeskirche mit dabei waren. Und wenn die lossingen, das ist schon sehr mächtig in einem nächtlich mit Kerzen oder spärlichem Licht erhellten Dom. Es war eine ganz besondere Art, Gott zu begegnen. Interessant an dieser Woche war auch, am ersten Tag sprach ich mit einer Lehrerin von einer anderen Schule, also von einer anderen Schule, die auch evangelisch war. Und sie erzählte mir in ihrem Gespräch von Schülern, die aus einer Freikirche kommen und die sie ganz schlimm findet. Und sie hatte ganz viel Kritik gegenüber den evangelikalen Christen und den Freikirchlern im Allgemeinen. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihr gesagt, du, ich verstehe deine Kritik. Und an vielen Punkten, finde ich, hast du recht, aber du musst wissen, ich gehöre auch zu denen. Da hat sie sich erstmal sehr entschuldigt. Aber am Ende der Woche konnten wir uns beide gegenseitig sagen, wir haben Vorurteile überwunden. Die Begegnung miteinander war so wertvoll und es hat die Begrenzungen, die wir hatten, gegenüber der anderen Form, seinen Glauben zu leben, hat es aufgeweicht. Es hat uns unseren Horizont erweitert. Und für mich war das das Wirken des Heiligen Geistes, wo Christen aus unterschiedlichen Traditionen mit unterschiedlichen Erfahrungen sich begegnen können und sagen können, ich kann was von dir lernen und der Art, wie du deinen Glauben lebst. Ja, woran merken wir diese Beschränkungen? Ich habe zwei Fragen da für euch. Gibt es Personengruppen, die du, vielleicht auch unbewusst, von der Liebe Gottes ausschließt? Nazis, Muslime, Menschen mit einem bestimmten Stil oder einem Alter, Menschen, mit denen du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder deren Lebensstil du für sündig hältst. Gibt es vielleicht auch bestimmte Gruppen von Christen, die du von der Liebe Gottes ausschließt oder sogar ihren Glauben sehr kritisch siehst? Charismatiker, Brüdergemeindler, Katholiken, vielleicht auch Mennoniten, aber dann wärst du vielleicht nicht hier. Also gibt es Personengruppen, die du von der Liebe Gottes ausschließt? Oder gibt es einzelne Personen, die du von der Liebe Gottes ausschließt, aufgrund von deinen Erfahrungen mit ihnen, aufgrund von ihrem Verhalten, das du für falsch hältst? Ich glaube, dass der Heilige Geist auch unseren Horizont erweitern will und uns eine Liebe geben will, die Menschen mit einschließt, die wir ausschließen. Wen hast du vielleicht ausgeschlossen? Wir werden gleich das Abendmahl feiern und ich möchte euch diese Frage mit in die Zeit geben. Ein Gebet. Heiliger Geist, wo ist mein Glaube und mein Denken unnötig beschränkt? Wo willst du meinen Horizont und meine Liebe weiten für Menschen, die ich von deiner Liebe ausgeschlossen habe? Und vielleicht zeigt dir Gott im Gebet auch einen ganz persönlichen Cornelius, jemanden, zu dem du nie gehen würdest. Aber wo der Heilige Geist dir sagt, geh hin, zeig dieser Person meine Liebe. Ich möchte sie mit dabei haben. Und vielleicht denkst du vielleicht, boah Gott, also wenn ich zu dem hingehen soll, dann musst du mir auch so eine Vision mit Tuch vom Himmel schicken, so wie bei Petrus, und das bitte auch dreimal. Aber ich glaube, dass wenn Gott dir jemanden aufs Herz legt, dann brauchst du keine Vision, die Gottes Stimme noch deutlicher werden lässt. Ich glaube, dann brauchst du einfach nur Mut. Mut zu gehen und das umzusetzen, was du im Herzen eigentlich schon für richtig erkannt hast. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, du siehst viel klarer als wir, wo wir Begrenzungen haben und wo unser Denken eingeschränkt ist und wo du es weiten möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du das anstößt in uns. Dass du uns deutlich werden lässt, wo wir Begrenzungen haben, die unnötig sind, die einfach Menschen ausschließen von deiner Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Grenzen weitest und dass du uns deutlich zeigst, ja, wo du sie weiten möchtest, wo wir mehr Weite brauchen, mehr Liebe auch, mehr einschließen und weniger ausschließen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch zeigst, welche Menschen gerade besonders deine Liebe brauchen. Und dass du uns fähig machst, uns, ja, diese Menschen zu lieben, dass du uns diese Liebe gibst für die Menschen, die wir eigentlich ausschließen. Bitte zeig uns, um welche Personen es sich handelt, um welche Personengruppen es sich handelt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da Weite gibst und Liebe gibst. Und ich möchte noch kurz eine Minute der Stille geben, wo ihr einfach weiter für euch beten könnt und Gott fragen könnt, was ist dran für mich? Wo muss ich mein Denken weiten? Wo muss ich Menschen mit einschließen? Und Jesus, wir bitten dich auch für den Mut, das umzusetzen, wenn du uns jemand zeigst, dass wir den Mut haben, das umzusetzen, was du uns zeigst und zu gehen und das zu tun, was du von uns möchtest.